Ihr Lieben, ich habe uns heute einen Abschnitt aus der Bibel mitgebracht und manchmal ist es wirklich schön, wenn man sieht, was ist so kirchenjahrsmäßig vorgeschrieben oder angedacht und man denkt so, es hätte nicht besser kommen können. Ich lese uns aus Johannes 15 die Verse 1 bis 8. Dort sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist der Abschnitt für heute. Ich möchte ganz am Anfang eine kleine Situationseinordnung machen. Für diejenigen, die zum Gründonnerstag mit hier waren, die wissen das eigentlich. Das heißt, ich könnte jetzt jemanden, wo ich weiß, dass der da war, hier vorholen und sagen, erklärt uns das mal. Ich mache das nicht. Aber es ist wichtig, hier zu verstehen, zu wem redet Jesus das? Weil wir haben hier dann auch manche schwierigen Aussagen und manche herausfordernden Aussagen. Und da müssen wir verstehen, an wen sind die gerichtet. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 15. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim letzten Mal Essen zusammen, kurz bevor sie zu Gethsemane aufbrechen. Kurz bevor dieses Leiden und Sterben Jesu in den letzte Richtung nimmt. Judas ist in Kapitel 13 schon gegangen und jetzt sind nur noch die 11 Jünger und Jesus übrig. Und das, was wir hier gerade gelesen haben, ist eins, wenn man so will, vom Johannesevangelium, sind die Abschiedsworte Jesu an seine Jünger. Das heißt, die Worte, die wir hier gehört haben, sind nicht an irgendjemanden gerichtet, die vielleicht sich noch gar nicht entschieden haben, ob sie mit Jesus leben wollen oder nicht, sondern an Jünger Jesu. Das heißt, das ist ein Abschnitt, der Menschen betrifft, die gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen. Ich will ihm hinterhergehen. Ich habe mich von ihm rufen lassen. Ich weiß, mich von Gott erwählt. Und jetzt spricht dieser Abschnitt davon, wie Gott mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Jüngern umgeht, die ihm nachfolgen wollen. Und dann ist der erste Satz, ich bin der wahre Weinstock, das sagt Jesus. Jesus ist der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Der Weingärtner ist derjenige, der durch den Weinstock durchgeht und den bebaut, pflegt und darauf guckt, wie das aussieht. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Ja, sieht man, denke ich, ganz gut. Habe ich selber geschossen, letzte Woche. Deswegen, manchmal klappt es halt. Da passen Bilder und Urlaubsereignisse sehr gut zum nächsten Predigttext. Jesus, der Weinstock. Was macht es deutlich? Jesus ist derjenige, der gepflanzt wurde in die Erde. Das ist ein Bild für den Mensch gewordenen Gottessohn. Von dem Gottessohn, der Mensch geworden ist. Das, was wir zu Weihnachten immer wieder uns erinnern. Gott wird Mensch. Er kommt auf diese Erde. Er kommt in diese sündige Welt. Er kommt in das Schmutzige. in das von Sünde durchdrungene und durchzogene. Und Jesus lässt sich dort pflanzen, indem er sich so tief beugt, indem er so tief hineinkommt. Und das sieht man vielleicht auf diesem Boden hier noch nicht, ich habe nachher noch ein anderes Foto mit, aber dieser Boden ist knochenhart. Der ist rissig, der ist aufgebrochen, der ist so trocken. Das ist nichts, wo man sagen würde, da bringt irgendwas Frucht. Aber Jesus lässt sich dort hineinpflanzen. Er kommt genau in diese Welt hinein. Und dann Gott der Vater, der die drauf sich hat, der von oben auf diesen Weinberg, auf diesen Weinstock schaut und der genau weiß, was er mit diesem Weinstock vorhat, der sein Ziel damit verfolgt. Und dann lesen wir in Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Das lässt erstmal aufhorchen. Das kann einen kurz erschrecken, weil man sagt, oh, Moment mal. Und sofort ist die Frage, wie sieht's denn da bei mir aus? Bringe ich genug Frucht? Weil das ist ja die Frage, die da hier mit aufgeworfen wird, oder? Das ist das, was hier Jesus sagt. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Fruchtlosigkeit ist ein Problem. Wer keine Frucht bringt, wird weggenommen. Und dann geht's weiter. Wer Frucht bringt, wird gelobt. Dann heißt es, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er. Frucht geschieht nach diesem Abschnitt durch zwei Weisen. Die erste ist Frucht durch Reinigung. Das ist was, da müssen wir gleich schlucken, weil wir werden gleich sehen, was es bedeutet, gereinigt zu werden. Diese Rebe wird gesäubert, sie wird gereinigt. Und das fällt deswegen auch nochmal so auf, weil es nicht die unmittelbare Logik des Abschnittes ist. Dieser Argumentation, die Jesus bringt. Wer keine Frucht bringt, wird weggeschnitten. Und wer Frucht bringt, da könnte man ja sagen, ist doch alles schick. Da brauchen wir nicht mehr anfassen, läuft. So würden wir Menschen denken. Sobald ein bisschen Frucht sich zeigt, denken wir sind vollkommen richtig. Aber was sagt uns Jesus? Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er. Warum? Damit sie mehr Frucht bringt. Erstmal das Ziel, was Jesus hat, ist Fruchtmaximierung. Gott reinigt, um Frucht zu vermehren. Das heißt auch, Gott hat Interesse daran, dass wir Frucht bringen. Mehr noch, es wird zu einem drastischen Problem, wenn die Frucht ausbleibt. Und jetzt schauen wir uns das an. Was bedeutet es, dass Gott reinigt, dass Gott säubert? Guckt man sich einen Weinberg an und schaut man dort hinein, dann fällt auf, dass vor allen Dingen Weinberge, also Weinstöcke gepflanzt werden und nach dem ersten Jahr fällt der erste richtige Schnitt aus. Da werden die mal richtig zurückgeschnitten, das habe ich euch mitgebracht. Und da ist schon mal ganz viel ausgetrieben. Und dann wird am Ende, hat man hier so einen Trieb und da gibt es ganz viele Augen. So nennen sich die Dinger, ich hätte sie Knospen genannt. Aber ich habe auch keine Ahnung. Also Augen. Na? Und diese Augen, das sind die Sachen, ich gehe nochmal hier zurück, wo dann das hier raustreibt, wo am Ende die Frucht dranhängt. Okay? Und jetzt ist es was, diese Rebe wird hier weggeschnitten. Also dieser junge Trieb, der so viele Augen hat, wo so viel Frucht rauskommen könnte, der wird beschnitten und der wird radikal zurückgeschnitten. Da bleibt ein oder zwei Augen übrig. Das ist etwas, wo es eigentlich fast einer Verstümmelung gleichkommt. Die werden so radikal eingekürzt, damit sie mehr Frucht bringen. Das ist das, was der Sinn ist. Damit der Weinstock nicht dort eine Rebe oder so viele Augen, wo Frucht raus treibt, versorgen muss, weil dann kommt irgendwann nicht genug Frucht oder nicht genug Lebenssaft in die einzelnen Augen hinein, damit die sich ausbilden und reif werden können. Und damit es dort eine reiche Frucht geben kann. Deswegen wird zurückgeschnitten. Der Weinstock, der nicht zurückgeschnitten wird, verliert am Ende Kraft und verpulvert Energie, um überhaupt Frucht bringen zu können. Da, wo zu viel Wild wuchert, ist es irgendwann so, dass Frucht ausbleibt. Die wird am Anfang weniger. Und je wilder dieser Weinstock wuchert, umso weniger Frucht kommt am Ende raus. Reinigen bedeutet also hier, dass die Rebe ausgeschnitten wird. Es wird alles Überflüssige entfernt. Und was bedeutet das für uns? Jünger Jesu, gesunde Jünger Jesu brauchen Reinigung. Die müssen zurückgeschnitten werden von Zeit zu Zeit. Und dann ist es eben mit der Logik, ach, ich bringe ein bisschen Frucht, das reicht doch, ist es eben nicht gegessen. Das ist nicht die allgemeine Bestätigung, dass wir komplett richtig liegen. Das heißt nicht, dass wir deswegen keine Reinigung mehr bedürfen. Sondern es kann zu Zeit dazu kommen, dass Gott kommt mit der Schere und sagt, wir müssen hier mal ein bisschen was wegnehmen. Und dann ist es ja auch so, wenn das weiter wächst, dann wird ja auch nochmal ausgegeizt. Dann werden jede Triebe, die irgendwo auch nochmal wild schießen, in diesem einen, was übrig bleibt, die werden ja da auch nochmal rausgenommen. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach. Ich kann mich erinnern, als ich mit Jesus angefangen habe zu leben und zu sagen, ich will mein Leben wirklich Jesus komplett übergeben. Was da Gott erstmal weggeschnitten hat, das war nie feierlich. Das ging einmal aber radikal nieder. Und die ersten paar Jahre habe ich immer wieder gemerkt, wo Gott die Schere ansetzt und sagt, und das fliegt raus. Und ich hatte die Wahl, dazu Ja zu sagen oder mein Ding durchzuziehen. Und ich bin heute dankbar, dass ich es zugelassen habe. Aber das war nie einfach. Das waren immer wieder Entscheidungen, die haben einiges gekostet. Ob das Hobby war, was ich am liebsten ausgeübt habe, wo Gott gesagt hat, damit hören wir jetzt mal auf. Ob das ein Familienfrieden war, der bis dato mehr schlecht als recht da war. Und dann plötzlich ich das schwarze Schaf der Familie war und überhaupt nicht mehr dort verstanden wurde. Ob das so ein bisschen die Träume waren, wo ich eigentlich erst landen wollte, berufsmäßig, und ich gemerkt habe, Gott schneidet das weg und schickt mich in eine ganz andere Richtung. Da ging so viel Abfahrt. So viel wegschneiden. Aber Gott hatte einen Plan. Und Gott hatte Ideen. Er wollte, dass ich Frucht bringe. Viel Frucht. Und ich hoffe, dass da manches schon durchdringt, dass manches schon rausfließt. Aber das bleibt uns als Kinder Gottes nicht erspart. Und wir müssen uns nochmal klar machen, wer keine Frucht bringt, der wird hinweggenommen. Das heißt, in diesem Kontext, und das habe ich im Kommentar gefunden, das finde ich eine sehr schöne Zusammensetzung, das heißt, der Jünger wird aus der Gemeinschaft mit Gott und Jesus entfernt, aus der wahren Gemeinde ausgeschlossen, der nicht bereit ist, sich beschneiden zu lassen und der keine Frucht bringt. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, zu wem sagt Jesus das. Puh. Und jetzt können wir aber sagen, das macht doch keinen Spaß. Das ist richtig. Aber wir müssen ein was verstehen. Wenn uns Gott so uns selber überlassen würde, dann würden wir uns irgendwann mal totlaufen. Wir würden fruchtlos in dieser Welt durcheinander gehen. Wir würden nicht zu diesem Ziel kommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und am Ende würden wir auf ein Leben zurückschauen, wo wir sagen, wir haben es vergeudet. Wir müssen verstehen, dass zur Frucht kommt, wer sich reinigen lässt, und dieses Ausschneiden, was dort Gott tut, ist Gnade und Segen. Im Vergleich dazu ist das Abschneiden, was wir hier sehen, ist Gericht Gottes. Wenn Gott also ankommt und zu uns kommt und sagt, ich möchte ausschneiden, dann ist das Gnade, ihr Lieben. Gnade ist nicht, Gott überlässt uns selber und wir dürfen mal machen. Gnade Jesu ist, Gnade Gottes ist, wenn er sich uns annimmt und uns nicht mit Dingen durchkommen lässt, die nicht wichtig sind und die nutzvoll und nutzlos sind, sondern wenn er dort sagt, das kommt weg. Und dann ist es auch schön, jetzt könnte jemand da sitzen und denken, oh Hilfe, was heißt dir das jetzt für mich? Was muss ich dir da jetzt wegschneiden lassen? Oder was auch immer. Da können wir gleich mal wieder frommen Stress kriegen und meinen, oh nee, das und vielleicht hier und da. Und dann fangen wir an zu suchen und kommt zu keinem richtigen Ergebnis. Es ist Gott, der entscheidet, was überflüssig ist. Das sind nicht unsere Wünsche. Tiefe, schwere Verluste sind das, mit menschlichen Maßstäben gemessen. Und doch hat Gott das Ziel damit, damit wir mehr Frucht bringen. Ohne Reinigen, ohne Säubern würde die Frucht weniger und am Schluss ganz aufhören. Aus dem Verlust wird also Gewinn. Das müssen wir verstehen, ihr Lieben. Und das müssen wir festhalten. Und das gibt uns dann auch den Halt in den Momenten, wo Gott anfängt zu schneiden. Und wo wir jammern. Und sagen, oh, das ist doch nicht auch noch. Dann wissen wir, Gott hat ein Ziel. Und er stellt es uns vor Augen und sagt, damit wir mehr Frucht bringen. Und dann ist es hier spannend, dass es heißt in dem Abschnitt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jetzt könnte man ja sagen, Jesus widerspricht sich von dem einen Satz zum anderen. Aber das tut er nicht, sondern es heißt hier, ihr seid schon rein um des Wortes willen, also die Lehre, die Jesus seinen Jüngern gebracht hat. Die haben sie gehört und weil Jesus diese Dinge zu ihnen geredet hat, ist es etwas, was sich jetzt nach und nach in den Jüngern auswirkt. Die haben das gehört, die haben das aufgenommen und hören und gehorchen, hören und dem folgen. Das hat einen unmittelbaren Zusammenhang. Und diese Worte Jesu, die sie gehört haben, die sie aufgenommen haben, die sie bewahrt haben, die fangen jetzt an, ihre Frucht zu bringen, indem sie die Jünger umgestalten. Indem sie die Jünger Schritt für Schritt in das hineinführen, was dran ist. Und Jesus sagt ja diese Worte vor seiner Kreuzigung, damit die Jünger wissen, was danach folgt. Und da ist ja auch dieser Kontext, dass der Heilige Geist gegeben ist, um die Jünger auch nochmal zu erinnern, was haben sie eigentlich gehört? Damit das in ihnen Gestalt gewinnt, damit das in ihnen auch das bewirkt, nämlich diese Umgestaltung der Jünger. In das Ebenbild Gottes, in das Ebenbild Jesu. Und das wirkt sich jetzt aus. Und dann ist es auch nochmal dieses mit, ihr seid schon gereinigt, eine Rückbesinnung zu dem, was Jesus bei der Fußwaschung sagt. Da haben wir das Gleiche schon mal. Johannes 13, da heißt es, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, da sagt er ihnen, ihr seid rein, aber nicht alle. Weil da war Judas noch da. Judas ist jetzt gegangen und jetzt sagt er zu ihnen, ihr seid schon rein, um die Worte, die ich euch gesagt habe. Das ist ein ganz kleiner, feiner Unterschied, aber hier merkt man plötzlich, dass dieses Ausschlusskriterium von nicht alle ist plötzlich nicht mehr wichtig. Sondern da ist an die Jünger und dann ist es aber etwas, wo Jesus sagt, wer gebadet hat oder gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Und deswegen reinigt er ihnen die Füße als ein prophetisches Bild, dass in ihrer Jüngerschaft eine grundsätzliche Reinigung stattgefunden hat und dass es trotzdem immer wieder eine Reinigung der Füße braucht. also grundsätzlich immer wieder eine Reinigung nötig ist und der Jünger eine Reinigung nötig hat, weil er durch diese Welt geht und in dieser Welt manches aufsammelt, was eben gereinigt werden muss, was nicht hineingehört. Das ist dieses Bild der Fußwaschung. Also, der erste Teil, wir bringen Frucht durch Reinigung. Das ist nicht einfach zu hören, das weiß ich. Der zweite Teil, den dann Jesus entfaltet, ist Frucht durch Bleiben. Das Bleiben kommt in diesem Abschnitt, den ich uns gelesen habe, 7 oder 8 Mal vor, je nachdem, welche Bibelübersetzung man nimmt, 7 oder 8 Mal, je nachdem, welche Bibelübersetzung man nimmt. Und das Bleiben, das hat bei Johannes einen totalen Stellenwert, einen ganz wichtigen Stellenwert. Alleine wenn man seine Briefe liest, dann merkt man, wie dieses Bleiben dort immer wieder ein Thema ist. Ich lese uns nur aus dem Johannes 2, also 1. Johannesbrief, Kapitel 2, mal 4 Stellen vor. Erste Stelle, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Vers 24, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Vers 27 und 28, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge, und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Also wie oft Johannes von diesem Bleiben spricht. Bleiben in den Worten Jesu. Bleiben in dem, was er ihnen anvertraut hat. Bleiben in dem, was Jesus den Jüngern mitgegeben hat. In seiner Lehre, in diesem Weg, den er ihnen vorgezeigt hat. Und dort Schritt für Schritt in dieser im Endeffekt Christus-Beziehung, in dieser Verbindung mit Christus zu leben und zu sein. Das ist das Zentrum. Das ist das, wo wir immer wieder danach bestrebt sein sollen. Für Christen gibt es einiges, was unter keinen Umständen verändert werden darf. Dazu gehört die persönliche Beziehung zu Jesus in Gebet, Gemeinschaft und Dienst. Dazu gehört das Wort Gottes, dazu gehört auch die Lehre, bleibt in mir. Meint nicht nur eine verschwommene Sympathie, also etwas, wo ich sage, ja, finde ich ganz nett. Es geht um den klar biblisch umrissenen Jesus mit dem ebenso klar zu erkennenden biblischen Wort. So schreibt es Gerhard Mayer in einem seiner Kommentare. Also es geht hier darum, aufs Engste mit Jesus unterwegs zu sein und das zu pflegen. Gemeinschaft, Gebet, Dienst, Bibel lesen. Im Wort Gottes zu sein und das in sich Raum nehmen zu lassen, damit es seine Kraft entfaltet. Und das zweite ist, und das ist dann auch eine Warnung, es darf nichts an diese Stelle Jesu treten. Es darf dort nichts kommen, was Jesus im Endeffekt von dieser Alleinstellungsmerkmalposition hinwegdrängt. Jesus ist derjenige, in dem der Jünger zu sein hat, in dem er zu bleiben hat, in dem er zu leben hat. Und nicht in irgendwelchen anderen Dingen, die uns die Welt anbietet. Und da gibt es der Versuchungen so vieles, die uns schmackhaft machen und uns Heil versprechen und Heil verkündigen, indem sie uns immer wieder locken und zu sagen, greif doch hier zu. Wenn du noch das gemacht hast, dann wirst du glücklich sein. Wenn du noch das gemacht hast, dann. Wenn es an Jesus vorbeigeht, wird es irgendwann scheitern. Über kurz oder lang. Und jetzt ist wieder dieser Punkt, jetzt können wir sagen, jetzt ist das Bleiben anstrengend. Jetzt muss ich mich anstrengen zu bleiben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal durch den Weinberg gegangen ist und der sich mal so eine Rebe angeguckt hat. Die hängen dort. Voll entspannt. Das kostet die keine Kraft. Ich weiß nicht, warum Jesus gerade dieses Bild nimmt. Vielleicht hat uns das ja was zu sagen. Natürlich ist es ein Commitment, ne? Aber wie geht's los? Es geht los, indem Christ wird man nicht durch Anstrengung, durch frommes Geaddel. Christ wird man durch Wiedergeburt, indem Gott in uns ein Werk tut, was wir selber nicht tun können. Indem sein Geist uns an Christus bindet und uns in ihm neu gebiert, indem wir dort von Neuem geboren werden. Das ist auch immer so eine grammatikalische, naja. Also, wir brauchen eine Neugeburt und das tut der Heilige Geist, das tut Gott in uns. Das können wir nicht und das brauchen wir, dass Gott das für uns tut. Und daraus fließt alles, daraus kommt alles. Und bestätigt wird diese Wiedergeburt durch Glaube, durch Buße und dann in erster Linie auch als in der Taufe, indem das sichtbar wird in dieser Welt. So werden wir Glieder am Leib Jesu. So werden wir dort hineingenommen. Und dann leben wir in diesem Organismus, in einem neuen. Und dann ist es etwas, wo Jesus uns erstmal sagt und uns verspricht, hey, wenn du das erfahren hast, dann kann von außen her nichts kommen, was diese Einheit zwischen Gott und Mensch aufhebt. Eindrucksvoll schildert uns das der Paulus im Römer 8, Vers 38. Weder Höhe noch Tiefe, weder Engel noch Dämonen, weder Mächte noch Gewalten können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Das ist diese Einheit, die auf Tiefste verbunden ist. Und da beschreibt Paulus diese ganzen Sachen, die um uns sind und die uns versuchen wollen, aus dieser Gemeinschaft Gottes zu rauben. Das können sie nicht. Das Einzige, wie diese Gemeinschaft mit Gott aufgelöst werden kann, ist von innen, indem ich lau werde, indem ich einschlafe, indem ich abfalle, indem ich bewusst mit Gott breche und mich von ihm lossage. Dort nimmt die Rebe sich und sagt, los, fort vom Weinstock, und ist der Meinung, ohne den Weinstock besser dran zu sein. Und die Konsequenz ist, sie wird nicht mehr mit Leben gespeist. Sie reift nicht weiter aus. Und irgendwann verdorrt sie, vertrocknet sie und ist zu nichts mehr gut, außer verbrannt zu werden. Wie dumm, wenn man selber als Rebe der Meinung ist, ich bin ohne den Weinstock selber besser dran. Und das ist das Kerngeschäft des Teufels. Er versucht uns einzureden, dass wir ohne Jesus besser dran sind. Er versucht uns einzureden mit den ganzen Versuchungen dieser Welt, dass wenn wir die nehmen, sind wir besser dran, als mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist aber nicht der Fall. Und dann ist es ganz gigantisch, was Jesus verspricht, die Verheißung, die uns hier zuteil wird. Dann sagt Jesus, dann, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich. Wer in mir bleibt, der darf erleben, wie ich in ihm bleibe. Der wird es erfahren. Jesus bleibt in denen, die in ihm bleiben. Die auf die biblische Art und Weise mit ihm verschmolzen wurden. Durch Wiedergeburt und durch diese Pflege im Persönlichen. Da ist eine klare Bedingung formuliert und die dürfen wir hören, die müssen wir hören und die sollten wir beachten. Nochmal im Bild, wenn die Rebe sich vom Weinstock löst, fließt kein Saft mehr. Da kommt kein Leben mehr an. Dann wird sie nicht mehr versorgt. Und dann kann es für uns hilfreich sein, mal festzustellen, wann wird ein Christsein bei uns zum Krampf. Wann ist Christsein für uns eigentlich nur noch lästig? Könnte es eventuell sein, dass wir vom Weinstock in dem Moment nicht gespeist werden? Könnte es sein, dass dort irgendwie diese Verbindung, wo das Leben vom Weinstock in die Rebe fließt, ein Stück unterbrochen ist? Dass dort wie was dazwischen gekommen ist, was diese Verbindung unterbrochen hat? Wo wir es nicht mehr glauben, dass Gott uns versorgt? Wo wir nicht mehr glauben, dass Gott derjenige ist, der mit unserem Leben Gutes zu tun hat und Gutes vorhat? Oder könnte es sein, dass wir uns vielleicht so weit schon entfernt haben, dass wir als Rebe der Meinung sind, auf zwei Beinen irgendwo unterwegs zu sein und zu gucken, dass wir es alleine hinkriegen? Und dann wird Christsein Krampf. Was ist die Lösung? Dass wir uns mehr anstrengen. Nein! Dass wir unsere Knie beugen und dass wir sagen, Jesus, ich hab's verkackt. Ich hab's verrissen. Ich bin wieder drauf reingefallen. Und dass ich durch Buße und Umkehr mich wieder an diesen Weinstock halte. Ich wieder zu diesem Kreuz gehe und aus diesem Kreuz alles an Ressource, was ich brauche, beziehe. Und ich sage, Jesus, ich brauche dein Leben. Es tut mir leid, dass ich dein Leben nicht gewollt habe, sondern das Leben, was mir die Welt angeboten hat. Und dann werde ich dort wieder hineingenommen. Dann wird die Pipeline wieder frei und dann fließt wieder dieses Leben Gottes. Und dann blüht mein Leben plötzlich wieder auf und dann wird es wieder schön. Und dann wird es wieder dynamisch und dann wird es wieder schmackhaft. Dann ist es nicht mehr eintönig, langweilig und fad. Warum? Weil das Leben Gottes da ist. Jesus formuliert es genauso. So wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich mache hier einen kurzen Nebentext nochmal kurz auf. Wir hatten vor Ostern, zum Palmsonntag, diese Geschichte von Maria, die Jesus die Füße salbt. Füße und Kopf, ja, je nachdem, welchen Abschnitt der Bibel wir nehmen. Auf jeden Fall, Maria salbt Jesus. Und wir haben dort gesagt, hey, das, was du hast, gib das Jesus hin. Mehr musst du nicht machen. Und dann ist es ganz schön, im Nachgang gibt es ja unten die Möglichkeit, eine Rückmeldung zur Predigt zu geben. Und dann hat einer reingeschrieben und hat gesagt, ja, aber wenn ich so viel kann, ist ja auch wieder blöd. Weil dann habe ich, keine Ahnung, 10 verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann und da will ich immer noch nicht, was ich machen soll. Und dann ist es vielleicht manchmal auch überfordernd und zu viel und dann kann man auch ausbrennen und kann es sich auszehren lassen. Und vielleicht kann uns dieses Bild vom Weinstock und von den Reben ein bisschen was helfen. Was ich schön finde, erstens, Weinstock und Rebe, die haben saisonale Sachen. Das heißt, die blühen, also die bringen ein Jahr Frucht, dann ist irgendwann die Ernte und dann im nächsten Jahr geht es wieder von vorne los. Da wird wieder geschnitten, da wird wieder geguckt, da wird wieder gemacht. Vielleicht ist eine Antwort zu sagen, hey, wenn du ganz viel kannst, erstens, du darfst dafür dankbar sein. Du musst das nicht problematisch finden. Du darfst dafür dankbar sein und dann ist es aber etwas, du darfst auch erkennen, welche Zeit ist gerade. Was hat Gott vielleicht gerade vor und wo ist da die Gabe, die du bekommen hast, gerade dran? Und wo ist es das auch nicht? Also wir sind ja alle irgendwo mehr oder minder reich begabt. Der eine kann vielleicht sagen, ich habe 5 Talente gekriegt, der andere 2. Der nächste sagt, vielleicht habe ich nur 1. Vielleicht sagt aber auch einer, ich habe schon 10 entdeckt. Und das ist manchmal ganz schöne Last. Dann dürfen wir Gott fragen, was ist das Talent, was gerade dran ist. Und dann dürfen wir in der Freiheit und in der Freimütigkeit dieses Talent einsetzen und dürfen uns auch begrenzen. Und vielleicht ist es sogar manchmal dran, dass Gott, wenn er schneidet, dass er vielleicht auch manche Talente, die wir haben, mal kurz mit abkappt und sagt, für dieses Jahr brauchen wir die nicht. Da reicht's, wenn du dort Frucht bringst. Und dann ist es eine Begrenzung. dann ist es Gnade Gottes. Und dann ist es etwas, das dürfen wir hören, das dürfen wir annehmen und dann dürfen wir dort drin bleiben. Und ja, dann wird es Momente geben, da fehlt irgendjemand. Und dann bräuchten wir da unbedingt denjenigen, der genau die Gabe hat und aber gerade von Gott weiß, das ist in dem Jahr nicht dran. Ja, dann ist es für den nicht dran. Und dann kommt vielleicht irgendjemand anderes hoch und muss das mal entdecken, dass er da eine Gabe hat, die Gott einsetzen will. Und dann wird Platz und dann wird Raum für jemand anderes. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, und das kann auch sein, wenn Gott in was hineinruft, dann kann es sein, dass Dinge wegfallen müssen. In der Wissenschaft nennt man das Exploration. Das bedeutet, rein mathematisch kann ich nicht immer addieren und kann sagen, je mehr dazukommt und ich habe aber immer nur die gleiche Zeit, dass ich alles in derselben Weise machen kann. Also spätestens wenn das dritte dazugekommen ist, leidet irgendetwas, wie ich es vorher gemacht habe. Und Exploration sagt, wenn was dazukommt, was Gott zuführt, muss was anderes weg. Muss ich woanders Abstriche machen. Ein Beispiel von jemandem hier aus Hartenstein, mit dem ich im TDC zusammengearbeitet habe. Familienvater in der Gemeinde als Ältester und hat einen handwerklichen Beruf, mit dem er ganz vielen Leuten bis zu einem gewissen Zeitpunkt geholfen hat und auch im Privaten immer wieder Dinge gemacht hat. Und dann hat er von Gott den Weg gekriegt und hat gezeigt, hey, ich möchte, dass du hier eine Firma übernimmst und als Chef diese Firma leitest. Und er stand vor Gott und hat gesagt, wie soll ich das machen? Ich habe keine Zeit. Und dann war es dieses Bilanzziehen und zu sagen, okay, wenn Gott das jetzt will, Familie ist definitiv etwas, was Gott wichtig findet, das wird dort nicht gestrichen. Den Dienst in der Gemeinde als Leitungsmitglied hat er gesehen, dass der nach wie vor dran ist. Und dann hat er Bilanz gezogen und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt diese Leitung von dieser Firma hier übernehme, dann muss alles, was ich im Privaten für andere mitgemacht habe, was manchmal auch Freundschaftsdienste sind, das muss ich halt radikal wegschneiden. Und das hat er gemacht. Und das war für ihn erstmal ein Punkt. Weil unser christliches Männle, wir müssen ja Nächstenliebe üben. Und wenn einer kommt und sagt, kennst du mir hier mal was bauen? Und ich sage, nee, kann ich nicht. Oder könnte ich, aber darf ich gerade nicht, weil Gott sagt, ich habe einen anderen Auftrag. Dann fühlt sich's blöd an. Aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann ist es nötig, vielleicht bei solchen Sachen abzusagen und zu sagen, dafür gibt's dort Werkstätten, da gibt's dort Fachmänner, dann geh dorthin und lass es dort machen. Und dann bin ich nicht derjenige, der dieses Ding erfüllen muss. Auch das kann eine Aufgabe sein. Dort Bilanz zu ziehen und zu gucken, was will Gott vielleicht auch gerade in dem Moment hinauswerfen aus meinem Leben. Was bis dato vollkommen richtig war, aber eben nur bis dato. Und ab jetzt geht's anders weiter. Auch das kann uns helfen, dort mit Gaben verantwortungsvoll umzugehen. Und Gott hat kein Interesse daran, dass wir irgendwann ausbrennen. Dienen bis zum Koma. Yippie. Das gab's mal. Das ist furchtbar. Das bedeutet, wir haben nicht gelernt, einen zentralen biblischen Befehl wahrzunehmen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns wie das letzte Ofenrohr behandeln, dann ist es etwas, wo wir im Endeffekt gegen Wesentliches, was die Schrift und was Jesus uns gesagt hat, uns versündigen. Unsere Grenzen zu kennen, ist wichtig. Und jetzt Abschluss, Frucht bringen. Frucht bringt also erstens, wer sich reinigen lässt und zweitens, wer an Jesus lernt zu bleiben. Frucht ohne Christusbeziehung ist Schein und Betrug. Frucht ist immer von Gott kommend. Er ist es, die Rebe speist. Frucht folgt aus dem Leben Gottes, was durch mich hindurchfließt. Und deswegen ist auch Eigenlob zu sagen, oh, guck mal, wie schön ich das gemacht habe. Ich bin ja so fruchtig. ist vollkommen unangebracht. Und warum? Weil es ja nicht unser Verdienst ist, sondern es ist ja Gott, der durch uns fließt. Es ist ja Gott, der durch uns hindurchkommt und das ausbildet. Wer Eigenlob dort an den Tag legt, der raubt Gott die Ehre, der die Rebe speist und der das Leben und die Frucht hervorbringt. Und was ist denn jetzt die Frucht, die wir bringen sollen? Erstens, und jetzt habe ich wieder eine Zusammenstellung, die mache ich relativ schnell. Erstens, Frucht der Lippen. Also das ist jetzt nicht hier, ne, erstens bis fünftens oder sechstens, wie viel ich jetzt habe, dass man sagt, das ist genau die Reihenfolge, sondern es ist einfach, ne, ist unabhängig, in welcher Reihenfolge das kommt. Hebräer 13, Vers 15, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wo wir merken, Gott tut Frucht in uns hervor, dort lobe ich ihn darüber, weil ich sehe, Gott wirkt in meinem Leben. Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ergänzt wird es in Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht der Heiligung, Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Frucht der Liebe untereinander, Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nächsten- und Feindesliebe, Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Dann die Frucht des Ausharrens in Verfolgungen, Offenbarung 13, Vers 10. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und als letztes die Frucht des stellvertretenden Leidens. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher ist die Gemeinde. Kolosser 1, Vers 24. Das sind alles Dinge, das ist Frucht, die Gott in unserem Leben hervorbringen will. Jetzt können wir das hören und jetzt kommt der erste: Oh, ist das viel? Wie soll ich dir das machen? Das schaffe ich doch nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine wertvolle Erkenntnis. Ja, du schaffst es nicht. Das ist freimachende Evangeliumsbotschaft. Du nicht, aber Christus in dir. Und wenn ich jetzt sehe, dass das in meinem Leben nicht da ist, dann sage ich: Gott, tu es. Und dann wird Gott das zu einem Zeitpunkt tun, wo es ihm wohlgefällig ist. Wir haben vor uns das Lied gesungen, Oceans, Meer. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen. Ein Jünger, der Meinung ist, ich ramme jetzt mal auf das Wasser drauf und guck mal, ob ich da stehen kann, wird untergehen. Warum? Weil Gott nicht hingeführt hat. Wäre Petrus aus dem Boot geklettert, ohne dass Jesus gesagt hätte, komm, wäre er sofort abgesoffen. Und wie viel christlichen Frust erleben wir, weil wir auf das Wasser auframmeln und dann sagen, Jesus, ich denke, ich kann über dem Wasser laufen. Und dann baden gehen. So. Und dann klagen wir Gott an, dass er es nie gemacht hat, wie wir es gern gewollt hätten. Wo ist der Fehler? Wir haben es gewollt. Ich lerne, bei Jesus zu bleiben und ihm zu folgen. Frucht ist nicht eigene Anstrengung. Frucht ist das, was Jesus tut, was aus der Beziehung mit ihm fließt. Ist die Jesus-Beziehung, ist die Verbindung mit Gott intakt. kommt Frucht hervor. Die kann gar nicht anders, weil das Leben Gottes darauf ausgelegt ist, in uns diese Früchte, die so wohlschmeckend und gut sind und die diese Welt so dringend braucht, herauszubringen. Und dann schließt Jesus nochmal, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. So sieht es ungefähr aus. Wir haben ganz viele von diesen Häufen gesehen, was es bedeutet, wenn Weinberge ausgeschnitten werden. Da liegt ganz viel von diesem Gerumpel dort, was im Endeffekt dann zusammengekarrt wird und verbrannt wird. Und das brennt richtig gut. Das ist aber nicht das, was Gott will mit unserem Leben. Und trotzdem kann es passieren, dass es den einen oder anderen Jünger erwischen wird, weil er nicht aus Gnade sich hat ausschneiden lassen, sondern weil er widerspenstig war und das immer wieder verweigert hat, dann wird Gott irgendwann die Schere ansetzen und wegschneiden. Inwieweit, wenn das Wegschneiden passiert ist, ein Rückkehr möglich ist, ein Wiederhineinfropfen. Da gibt es Ansätze in der Bibel, aber das ist auch wieder Buße und Umkehr. Wenn wir merken, dass wir vielleicht von diesem Weinstock wirklich weggeschnitten wurden, dann sollten wir auf die Knie gehen und sollten darum bitten und sollten es wertschätzen, dass dieser Weinstock eigentlich das ist, was wir nötig haben. Und auf diesen gnädigen Gott vertrauen. Aber Gott ist hier sehr, sehr stark und sehr, sehr scharf. Und er macht es seinen Jüngern deutlich, dass es eigentlich keine Option ist, das Ding anzutreten. Mit Abschneiden, Wegschneiden. Ausschneiden, ja. Und das ist dann der Bums, wenn man mal guckt, wie viel hier rumliegt. Wenn das alles mit Leben gespeist werden muss, ist es logisch, dass wir keine Kraft haben. Wenn das aber weg ist, dann ist da genug Kraft da und genug Power da, die ordentlich was bewirkt und wo Frucht kommen kann. Ein letzter Punkt. Ich habe euch ja vor uns hier mit diesem Boden schon mal gezeigt. Ihr seht hier ganz viele Risse. Der ist so trocken. Und ich glaube, eine Sache, die uns der Teufel immer wieder einreden will, und was ist trockener Boden? Das ist eine Art Wüste, wo kein Wasser fließt. Und wo, wenn Wasser kommt, das häufig drüber geht und gar nicht so richtig einsickern kann. Wenn wir in einer Welt unterwegs sind, die uns weiß machen will, hier ist alles staubtrocken, dann liegt die Versuchung darin, dass wir sagen, wir gucken mal, wo sind denn die schönen grünen Auen? Wo fließt dir das Wasser? Wo ist es dir herrlich und schön und grün? Und dann machen wir uns selber auf den Weg und gucken, wo wir was finden. Das bedeutet aber auch, dass wir den Weinstock weglassen. Dass wir uns dort trennen. Und der Meinung sind, wir können uns irgendwo anders besser versorgen. Das Interessante ist, bei diesen Weinstöcken, zumindest dort, wo wir jetzt waren, die gehen meter tief in die Erde. Und die saugen das Wasser ganz, ganz tief aus einem tiefen Verwurzeltsein nach oben und speisen damit diesen Weinstock. Wir sind dämlich, sondersgleichen, wenn wir der Meinung sind, dass wir ohne diesen Weinstock besser dran sind. Gott ist der Weingärtner. Er weiß, wie ein Weinberg angebaut werden muss und was es braucht, ihn uns zu unterhalten. Er weiß, was in deinem Leben gut ist, was gereinigt werden muss, was weggeschnitten werden muss. Jesus ist der Weinstock, du bist nur die Rebe. Entspann dich, häng dort. Und fühl dich bei Jesus wohl. Frucht geschieht durch Reinigung. Die Frage, die dich umtreiben darf, was muss aus deinem Leben entfernt werden? Wo musst du beschnitten werden? Wo wucherst du gerade wild? Und das ist nicht gut. Wer nicht beschnitten wird, läuft Gefahr, keine Frucht mehr zu bringen und weggeschnitten zu werden. Frucht geschieht durch Bleiben. Nicht durch Bleiben in Traditionen, in Gesetzen, in Regeln, in das haben wir einmal durch schon so gemacht und warum müssen wir jetzt da dran rumriegeln? Das ist häufig tot im Topf. Nicht immer. Es gibt Gutes, was da uns von den Vätern übermittelt wurde. Aber ganz vieles hat seine Kraft verloren, weil es gar nicht mehr mit dem Weinstock verbunden ist. sondern das ist halt was, was wir schon immer so gemacht haben und deswegen machen wir es. Und wir merken nicht, dass das Ding tot ist. Frucht ist Folge von Reinigung und Bleiben. Das Gericht über die Trennung ist real und ernst. Es werden Menschen weggeworfen werden. Es wird verbrannt werden. Und das muss uns ein kleines bisschen in Schrecken bereiten und uns neu zu Jesus hintreiben. Die Verheißung des Bleibens ist dagegen herrlich. Gebetserhörung, Verherrlichung des Vaters, viel Frucht und ein wirkliches Jüngersein. Das ist das, womit der Abschnitt schließt. Und das ist doch das, was wir wollen. Und ich habe es versucht, dann mal mit einer KI-Animation bzw. KI-Bild ein bisschen zu verdeutlichen, was bedeutet es. Der Weinstock, wir die Reben. Bleiben. Und das Kreuz ist auch der Ort, wo Frucht gebracht wird, durch Wegnehmen. Wo Dinge fallen. Wo Dinge gereinigt werden müssen und gesäubert. Ihr Lobpreiser, macht euch bitte auf den Weg. Wir singen gemeinsam ein Lied. Wir singen, Moment. Mir fällt gerade nur Leben aus der Quelle ein. Ich weiß nicht, was das andere war. Dann machen wir das. Und ich bete. Und dann seid ihr, glaube ich, ready. Und dann können wir gemeinsam singen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns mit so auch einer Klarheit deutlich machst, worauf es ankommt. Wir danken dir, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen, dass das, was du aus unserem Leben herausnimmst und wegschmeißt, wegreinigst, dass das etwas ist, was uns eh nur bremst, was uns Kraft zieht und was uns beraubt. Und ich danke dir für dieses gnadenvolle Handeln und ich bitte dich, Vater, dass wir das im Herzen neu wertschätzen und lieben lernen, auch wenn wir damit Dinge aufgeben müssen. Ich bete, dass wir lernen, still zu halten. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns diese Gnade schenkst, bei dir zu bleiben, unser Herz immer wieder neu festzumachen in dir, uns neu in dir zu verankern und uns dann an deinem, von deinen Zusagen der Vergebung, der Gnade, der Liebe immer wieder neu sättigen zu lassen und uns dort zu entspannen. Und Herr, alles, was rauben will im Namen Jesu, da beten wir, dass du uns hilfst, diese Dinge wirklich abzulegen, nicht mitzuschleppen, sondern danke, dass dein Kreuz dort der Umkehrpunkt ist, wo Dinge aufhören und Neues beginnt. Herr, lerne uns dein Kreuz neu lieben. Und Herr, gib du uns auch diesen Blick, was gerade dran ist, und offenbare du dich. Was sollen wir lassen? Was willst du gerade ganz bewusst auf den Leuchter nehmen? Wo berufst du uns jetzt, in dem Moment Frucht zu bringen? Wir ehren dich. Wir übergeben uns in deine Hände. Vater, dir sei Ehre. Amen. Und jetzt möchte ich euch unter den Segen Gottes stellen. Nehme dazu die Worte aus dem Hebräerbrief am Ende. Gott ist es, der Frieden schenkt. Er hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, heraufgeführt aus dem Reich der Toten. Der hat durch sein Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Gott mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Der regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Und so geht hin im Frieden Gottes.